Pergum Audio präsentiert.
Den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 21. Mai 2026.
Hallo Heike.
Hallo Andreas, ich grüße dich. Du hast mir letzte Woche angekündigt, dass wir erstmal darüber sprechen heute, warum Franziskus so gehasst wurde. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, nach allem, was ich über Franziskus gelernt habe bisher. Dann haben wir ein echtes Vatikangeflüster, nämlich Betrüger hinter den Mauern des Vatikan. Das musst du mir unbedingt genau erzählen. Bei dir ist es immer so, du deutest mir kurz vorher was an, was wir heute machen, und dann bin ich schon ganz nervös. Aber das, vielleicht geht unseren Hörerinnen und Hörern das auch so. Und da hat mich eine Hörerin darauf hingewiesen, wir haben irgendwann über dieses Blutwunder gesprochen, dass da irgendwo ein Blut, irgendwas wird geschüttelt, in irgendein Reagenzglas wird in irgendeine Kirche geschüttelt, so stelle ich mir das vor. Und das, da war jetzt der Papst dran mit dem Schütteln. Und wenn das nicht flüssig wird, dann sieht es wirklich schlecht aus für die Welt. Und das war jetzt letztens und es ist flüssig geworden. Also ich sehe Hoffnung am Anfang dieser Folge. Erzähl bitte, sag mir das, erklär das nochmal allen, die das nicht gehört haben, und was ist da genau passiert?
Also, das ist ein Wunder.
Natürlich.
Es gibt ja, Wunder sind ja, ich habe mal ein Buch über Wunder geschrieben, weißt du wahrscheinlich.
Mhm.
Bei Wundern gibt es ja immer eigentlich nur zwei Fragen. Die eine ist, ist es Betrug?
Mhm.
Also werden Leute einfach hinters Licht geführt oder ist es etwas Unerklärliches? Und dann gibt es einen Graubereich, wo ich mich beim besten Willen nicht entscheiden kann. Und das betrifft das Blutwunder von Neapel.
Ah, okay. Und wie viel Prozent der Wunder, die du bisher so verarztet hast, waren jetzt so, dass du sagst, jo, definitiv Wunder. Und bei wie vielen würdest du sagen, so prozentual, totaler Beschiss?
Also definitiv Wunder würde ich sagen null. Also ich habe nie ein Wunder erlebt, von dem ich hundertprozentig sagen würde, das ist ein Wunder.
Ach.
Aber Wunder, von denen ich, wenn jemand zu mir sagen würde, sind Sie hundertprozentig sicher, dass es Betrug ist, bei denen ich sagen würde, nein, ich halte es durchaus für möglich, dass es etwas Unerklärliches ist. Das sind, ich würde mal schätzen, ungefähr ein Dutzend.
Okay, also du glaubst an keines dieser ganzen Wunder so richtig zu 100%, über die du schon berichtet hast.
Richtig. Aber wenn du jetzt zu mir sagen würdest, pass mal auf, zeig mir mal dein Lieblingswunder.
Mhm.
Oder
sag mal, du, zeig mir doch mal dein Lieblingswunder.
Genau. Oder wir waren beide zufällig in Neapel, wo du mich ja mal aus Neapel übrigens nach Hamburg geholt hast. Da gibt es ein Wunder, wie gesagt, dieses Blutwunder des Heiligen Januarius. Und wenn du dann sagst, bist du ganz sicher, dass das einfach ein Fake ist, ein Betrug, dann würde ich sagen, nein. Ich könnte mir gut vorstellen, das ist möglicherweise wirklich nicht zu erklären.
Okay, also dann entscheiden wir uns dafür, dass wir sagen, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann man einfach nicht erklären. Das fände ich irgendwie auch ehrlich gesagt ganz erfrischend und ganz schön. Und jetzt aber dieses Blutdings. Wo für mich klang das so, da ist irgendwie so ein bisschen Pulver in irgendeinem Reagenzglas, dann fasst das jemand an und allein durch die Wärme wird es flüssig und alle rufen Hurra. Aber so ist es natürlich nicht.
Also richtig ist, der heilige Januarius, der hat im 3. Jahrhundert gelebt. Der wird enthauptet, ein Märtyrer, und jemand sammelt das Blut auf. Das kommt in eine kleine Glaskampulle, die ist also, wie soll ich das sagen, die ist so, ja, wie so, ich würde mal sagen, wie ein kleines Wasserglas.
Okay.
Und in dieser Glasampulle ist geronnenes Blut.
Mhm.
Das kann man sich angucken. Im Dom von Neapel, dreimal im Jahr wird das also rausgeholt. Und auf eine bisher von keinem Wissenschaftler wirklich glaubhaft nachgewiesene Art und Weise verflüssigt sich dieses geronnene Blut manchmal, und manchmal verflüssigt es sich nicht. Und jetzt gibt es jede Menge Erklärungsversuche. Es gibt Leute, die sagen, es hat mit der Temperatur zu tun. Es gibt Leute, die sagen, das ist einfach ein Fake, da schüttelt jemand dran und das verändert sich. Aber eine wirkliche Erklärung, die dieses Phänomen glaubwürdig klar macht, das habe ich noch nie gehört.
Okay.
Und was mich immer wirklich schwer beeindruckt hat, ich war einmal bei dem Wunder sozusagen dabei. also ich war bei diesem Wunder schon mehrfach dabei, in dieser Kirche, wenn man, also das ist wirklich total spannend, also an diesen Feiertagen geht man in diese Kirche in Neapel, dann kommt der Kardinal von Neapel, macht diesen Behälter auf, nimmt diese Glaskapulle raus und diese Glasampulle hält er dann hoch und tausende Menschen, die in der Kirche sind, die davor sind, warten also, was dann passiert. Und ich war zufällig, wirklich zufällig, weil ich da noch ganz jung war, als bei einem Urlaub in Neapel im Jahr 1980. Und damals sprachen alle Leute darüber, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dieses Mal hat sich das Wunder nicht wiederholt. Und wenn sich das Wunder nicht wiederholt, gilt es ein extrem schlechtes Zeichen. Komischerweise trat das, oder vielleicht ist es ja doch ein Wunder, traf das im Jahr 1980 wirklich ein, weil das Blut verflüssigte sich nicht. Und kurz darauf wurde von Neapel von einem der verheerendsten Erdbeben seiner ganzen Geschichte heimgesucht mit vielen Toten. Und diese Schäden an der Stadt Neapel haben also zwei Jahrzehnte, also bis heute zum Teil, also sind jetzt ja 40 Jahre her, 45 Jahre her, leidet diese Stadt noch unter diesem wirklich verheerenden Erdbeben. Also wenn du in den 80er Jahren durch Neapel gegangen bist, dann bist du ständig durch Gerüste gelaufen, weil diese ganze Stadt so schwer getroffen worden war.
Meine Güte, war mir nicht so klar, okay. Ja.
Und alle sagen,
sag mal ganz kurz, betrifft dieses Unglück dann immer nur Neapel oder kann sich das auf die ganze Welt beziehen?
Nein, es betrifft Neapel. Es gibt Leute, die sagen, das betrifft auch die ganze Welt, aber nachweisen oder sagen wir mal so, der Glaube betrifft Neapel. Also das erste Mal, dass es also Unterlagen darüber gibt, dass das Blut sich nicht verflüssigt hat, obwohl der Kardinal es in der Hand hatte, war im 16. Jahrhundert und daraufhin hat es in Neapel eine sehr schwere Pestepidemie gegeben. Da weiß man nicht genau, ob das einfach eine Legende ist. Anders sieht es aus im Jahr 1973. Da gibt es Dokumente, Unterlagen. Auch damals hat sich das Blut nicht verflüssigt. Mhm. Und Neapel wurde durch eine katastrophale Cholera-Epidemie heimgesucht.
Also wenn ich Bürgermeisterin von Neapel wäre, würde ich dieses geronnene Dings, da würde ich aber ganz schön mal aus der Stadt schaffen. Dass das was helfen würde? Wahrscheinlich nicht.
Keine Ahnung, auf jeden Fall. Also diese Cholera-Epidemie wurde ausgelöst zum Teil durch vergiftete Miesmuscheln. Mhm. Aber da hat es auch viele Tote gegeben. Das war eine ganz schlimme, man hält ja mal Cholera für ausgerottet oder für eine Krankheit, die nur sehr arme Länder sehr weit weg betrifft. Also im Jahr 1973 war das eine ganz, ganz schlimme Epidemie in Napoli. Und wie gesagt, 1980 dann nochmal. Und jetzt war natürlich die Spannung enorm groß. Ein Papst kommt nach Neapel, der muss sozusagen die Ampulle des heiligen Januarius in die Hand nehmen. Das wäre also eine Beleidigung dieser Stadt.
Also, wenn das nicht flüssig geworden wäre, weiß ich auch nicht. Ja, okay. Also wir können aufatmen, zusammen mit Neapel.
In der Tat nahm Papst Leo die Ampulle in die Hand und das Blut wurde flüssig. Und damit ist alles gut. Mhm. Der Stadt droht kein Unheil.
Der Welt hoffentlich auch nicht mehr. Und jubeln dann alle, sag mal, oder sind die dann alle trotzdem ganz still und rufen Halleluja?
Diesmal war das so wichtig. Also ich habe zwei gute Freunde, die in Neapel leben und die haben mir beide gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Papst kommt. Das ist diesmal so wichtig. Das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass vor Neapel gibt es eine absolut faszinierende, aber gleichzeitig unglaublich gefährliche Gegend, die sogenannten Phlegräischen Felder.
Aha.
Also das würde dir gefallen, das ist wirklich toll. Es hat zwei Aspekte, die sind irre. Der Vulkan, es gibt dort einen unter dem Meer, einen sehr, sehr großen Vulkan. Es würde dir gefallen, weil du kannst vom Boot aus ins Meer springen und erwartest also mitten im Winter, oh Gott, wie kalt, wie kalt. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist dieses Meer wie der Warmbadetag bei dir zu Hause. Also gibt es bei dir euch im Hallenbad den Warmbadetag oder ist es mittlerweile abgeschafft wegen Kosten?
Also ehrlich gesagt ist Schwimmen nicht so ganz meine Leidenschaft. Ich kenne die kalte Nordsee und dann kenne ich irgendwelche Schwimmbäder, in die ich immer rein musste, bis meine Kinder endlich einen Freischwimmer hatten. Und da war ich sehr, sehr froh.
Gut, also es gibt in manchen Hallenbädern, zumindest in der Zeit, als Deutschland noch viel Geld hatte, wurde das also sehr hoch geheizt.
Ja.
Und dieses Meer ist so schön warm, man kann das gar nicht glauben. Also du fährst mit dem Boot, die Leute auf Ischia kennen diese Stelle, die sagen also, mach dir keine Sorgen, es sieht sehr kalt aus, Winter, mhm. Regen, Schnee, alles ganz schrecklich. Und dann springst du von dem Boot in dieses Meer und denkst, das kann nicht wahr sein. Es ist also wunderschön, ganz toll. Wow.
so stelle ich mir das in Island vor, so mit diesen Quellen und so. Da war ich noch nie. Warst du da schon mal?
Nein, ich war noch nie auf Island.
Muss ich mal hin. Ja,
Päpste reisen so selten nach Island, deswegen war ich da.
So wenig katholisch da, ne?
Ganz wenig. Auf jeden Fall dieses Erdbebengebiet, also diese unterirdische Vulkan, ist normalerweise also ganz friedlich. Aber in den vergangenen Monaten und Jahren hat sich also herausgestellt, dass es dort eine sehr starke Magma-Intensität gibt. Es gibt zum Beispiel in Baia, das ist in der Nähe von den Campo Flegrei, eine Gegend, die ist also atemberaubend, weil du kannst also dir eine Tauchmaske kaufen, also ein Schnorcheln, und schnorchelst dann über Tempeln, die du in dem Wasser sehen kannst, weil dieser Teil in der Antike abgesunken ist durch diese Erdbebentätigkeit.
Atlantis.
Ja, genau. Es ist wirklich das absolute Atlantis-Feeling. Also wenn du irgendwann in deinem Leben nochmal Lust hast, wirklich etwas zu erleben, was absolut einzigartig ist, dann kann ich dir das echt empfehlen. Also du brauchst das da gar nicht... Cool. Auch für Menschen, die nicht tauchen mögen oder so. Du brauchst nicht tauchen, du brauchst nur eine ganz normale.
Mal gucken. Es gibt bei Jim Knopf bei der unendlichen Geschichte, bei Jim Knopf meine ich, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, da gibt es auch so eine Unterwasserstadt. Erinnerst du dich daran?
Ja, natürlich.
Hast du deinen Sohn auch vorgelesen?
Ja, natürlich.
Das fand ich super. Und ich habe es als Kind auch, hast du es als Kind auch selber gelesen?
Ja, natürlich. War ein großer Fan.
Ich auch. Ich habe es geliebt. Ich glaube, die Bücher 10.000 Mal gelesen. Ja. Gut, also wir haben es jetzt geschafft. Von einer harmlosen Frage über flüssiges Blut sind wir jetzt bei Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, gelandet. Aber wir wollen über Franziskus sprechen.
Genau. Also wie gesagt, ich wollte nur sagen, also lass mich die Geschichte kurz zu Ende bringen.
Ja,
also diese phlegräischen Felder, also ganz faszinierend, versunkene Tempel, Schnorcheln, warmes Meerwasser, alles ganz, ganz toll, hat aber den Nachteil, dass sich das in den letzten Jahren so verschärft hat, dass man fürchtet, es könnte zu einem großen Vulkan kommen. Dort hat es schon vor vielen, vielen tausend Jahren schon mal einen sehr großen Vulkan gegeben.
Ein Vulkanausbruch, meinst du?
Der würde, also du musst dir das so vorstellen, das wäre nicht ein Vulkanausbruch, weil den Vulkan gibt es noch gar nicht.
Ach so.
Sondern die Erde an dieser Gegend kann sich, also das musst du dir mal vorstellen, die Erde hebt sich bis zu 7 Metern. Also diese Stadt geht hoch und runter. Ich weiß, das kann man sich bei dir im Norddeutschland schwer vorstellen, aber da ist das nun mal so. Und dort fürchtet man, dass es wegen dieser starken Magmafähigkeit zur Entstehung eines großen Vulkans kommen könnte. Das wäre, so traurig das wie auch ist, wie vergleichbar mit dem Einschlag mehrerer Atombomben. Ja, es bedeutet, dass wirklich Zehntausende Menschen in akuter Lebensgefahr wären.
Und hoffentlich ist man da regelmäßig am Messen und gucken, dass man also evakuieren kann und so weiter. Oder können wir einfach sagen, das Blut wurde flüssig und deswegen ist die Gefahr gebannt?
Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall. Natürlich versucht man das zu kontrollieren. Die Frage ist, man kann Vulkanausbrüche nicht wirklich vorhersagen. Das geht nicht. Ja. Und das Zweite ist, diese Gegend ist so wahnsinnig dicht besiedelt. Da steht also Haus an Haus, Gebäude an Gebäude. Das zu räumen würde bedeuten, dass du Zehntausende Familien umsiedeln müsstest, Zehntausende neue Wohnungen bauen müsstest. Und bisher sagen alle, also das schaffen wir einfach nicht. Aber sicher ist, die Menschen, die dort leben, leben auf einem Schleudersitz. Das kann lebensgefährlich sein. Das ist, als würdest du auf einem Pulverfass sitzen. Und deswegen haben meine Freunde gesagt, wenn der Papst jetzt nach Neapel kommt und das Blut verflüssigt sich, dann glauben ganz viele Menschen, dass diese Katastrophe gar nicht bevorsteht.
Der Glaube ist doch was, auch zumindest in so einer Situation, was Feines, möchte ich mal sagen.
Ich glaube zumindest, dass es, wenn das Blut sich nicht verflüssigt hätte, es zu massiven Hausverkäufen in der Gegend von Pozzuoli gekommen wäre.
Okay.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie gesagt hätten, also wir sitzen hier sowieso auf einem Pulverfass und jetzt verflüssigt sich das Blut auch nicht, obwohl ein Papst gekommen ist. Also Jungs. Ja.
Also Wahnsinn. Also diese kleinen Blutklumpen haben Einfluss auf den Immobilienmarkt. Das ist schon echt verrückt. Also
genau, da würde Omi sagen, kommt, wir verkloppen hier. Die Immobilie, kauft euch was im Norden oder im Süden, aber raus hier, das ist zu gefährlich. Ich habe mich immer gefragt, das wusste natürlich Papst Leo XIV., als er da in die Kirche gegangen ist, hat er sozusagen sich schon mal auf die Lippen gebissen und gedacht, oh Mann, was passiert, wenn sich das jetzt nicht verflüssigt?
Und hatte er da die Nike-Schuhe an? Nee, ne? Es kam jetzt ein Bild mit so Nike-Schuhen. Ich habe gerade überlegt, vielleicht hat er die da angezogen, damit er schnell wegrennen kann, aber wahrscheinlich nicht.
Nein, dieses Foto mit den, jetzt darf ich nochmal dazu sagen, entschuldige bitte, ich glaube, ich habe das schon 10-mal gesagt. Die heißt nicht Nike. Die heißt
Nike? Nike.
Nike. Nike.
Aber das ist eine amerikanische Marke.
Ich weiß, aber die Amerikaner.
Nike auf.
Ich weiß, aber sie berufen sich auf eine Göttin, die sehr, sehr schnell war.
Das
und diese Göttin heißt nicht Nike, sondern Nike.
Ja. Also ich kenne sogar eine Frau, die ihre Tochter Nike genannt hat. Also bei uns wird es auch wirklich so ausgesprochen, aber letztendlich die Schuhe, tut mir leid, würde ich immer Nike sagen.
Aber ist die Nike denn auch so schnell?
Das weiß ich gar nicht so genau, wie schnell sie rennen kann.
Ja, frag doch mal.
Ich werde nachfragen. Werde nächste Woche berichten.
Das Foto mit den Turnschuhen ist aus Australien und ist wirklich sehr alt.
Aber ist cool.
Ja, finde ich auch. Er war cool. Ich weiß, er hat ja damals am Weltjugendtag in Australien teilgenommen und da einen Gottesdienst geleitet am Strand. Ganz cool. Also war wirklich sehr, sehr cool. Also da war er Altar, Strand, blauer Ozean, sah ganz toll aus. Also die jungen Menschen damals waren hellauf begeistert von diesem Augustinermönch.
Gut, dann wollen wir jetzt zu Franziskus wechseln.
Franziskus.
Mochten denn ihn irgendwelche Menschen nicht? Und wer war das? Weil selbst ich mag ihn ja jetzt. Du kennst ja meine kritische Haltung zur katholischen Kirche. Aber nach allem, was du mir über Franziskus erzählt hast, denke ich, ja, ich bin dabei.
Also ich freue mich erstmal, dass so viele Hörerinnen und Hörer uns geschrieben haben und sich auf diesen neuen Teil mit Franziskus freuen. Super, herzlichen Dank. Ich freue mich auch ganz besonders, dass die Zahl unserer Hörerinnen und Hörer in den letzten Wochen so stark angestiegen ist. Wir heißen euch willkommen, wir freuen uns über euch. Hört die anderen Folgen auch noch. Aber jetzt,
kommen die denn alle her, sag mal? Aber wieso sind wir denn, weiß man, ein Wunder?
Ich habe keine Ahnung. Also wir haben nachweislich einen großen Boom erleben wir gerade. Wir sind also in unserer Kategorie ganz weit oben auf Platz 1 und schon seit sehr lange. Deswegen sind wir alle happy und offenbar machen wir irgendwas richtig. Und da machen wir jetzt einfach weiter und so kommen wir jetzt zu Franziskus.
Ja, genau. Super. Also wir haben ihn ja letztes Mal schon zum Papst gemacht. Und dann müssen wir irgendwie weitermachen. Und dann hast du gesagt, aber nicht alle fanden das so richtig gut mit ihm. So, und dann gab es auch richtig Intrigen. Hast du nicht sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben, über die Intrigen? Warst du damit nicht auch mal in irgendeiner Talkshow, wo ich auch
war? Ja, genau.
Meine ich doch.
Richtig. Ja. Also von Anfang an war klar, dieser Papst wird eine Revolution lostreten. Am Tag seiner Wahl kommt er aus dem Apostolischen Palast. Du erinnerst dich, er weigert sich, in dieses große Auto zu steigen.
Genau.
Am nächsten Tag weigert er sich, in den Apostolischen Palast einzuziehen. Also es kommt zu dieser Geschichte, die damals alle im Vatikan gehört haben. Der Papst besucht den Apostolischen Palast, guckt sich diese Wohnung an und der damalige Zeremonienchef Marini sagt also, Heiliger Vater, das ist Ihre Wohnung. Wir bringen also Ihre persönlichen Sachen jetzt hierher. Sie wohnen hier zusammen mit 6 oder 7 Ordensfrauen. Hier gibt es ein kleines Frauenkloster, die kümmert sich um Sie. Das war bei Josef Ratzinger auch so. Die sogenannten Memores haben da also gekocht. Und ich kann mich daran erinnern, ich hatte übrigens damals zufällig eine deutsche Kaffeemaschine. von einem deutschen Hersteller, ich sage jetzt den Namen nicht, und das war eine sehr seltene Kaffeemaschine und die Nonnen von Josef Ratzinger hatten die gleiche im Apostolischen Palast und die ging aber, weil der so viele Besucher hatte und ständig Kaffee kochen musste, ging die andauernd kaputt. Und immer wenn dieser Techniker dann zu uns nach Hause kam, weil unser Kühlschrank, der war auch von der Firma, der zickte, dann sagte der immer, ach, jetzt musste ich schon wieder in den Vatikan und ich war schon wieder bei den Nonnen von Ratzinger und schon wieder bei der Kaffeemaschine kaputt.
Voll der Kaffee-Junkie da.
Genau, deswegen hatte ich damals, also ohne es wirklich was dazu zu können, einen genau sehr guten Zugang zu der Küche von Josef Ratzinger, weil die Nonnen mit der Kaffeemaschine nicht zurechtkamen. Und also man sagte, Heiliger Vater, Sie kriegen also die Nonnen, die wohnen hier, kümmern sich also, was sie essen wollen, trinken wollen, alles da. Und dann sagte Franziskus also, nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe schon als Erzbischof selber für mich gekocht. Ich habe selber eingekauft. Also ich denke nicht daran, mich von irgendwelchen Frauen bedienen zu lassen. Die sollen, wenn das Ordensfrauen sind, sich um darum kümmern, Gottes Wort zu verkünden und sich um Alte und Kranke, Kinder, worum, was immer sie auch möchten, zu kümmern. Und die brauchen nicht mir das Essen kochen und mir auch nicht die Hose waschen, das kann ich alleine. Und dann sagte der Zeremonienchef, Heiliger Vater, das geht nicht, Sie müssen hier essen. Wo wollen Sie? Sie müssen ja irgendwo essen. Und dann sagte Franziskus, wieso, wo essen denn die anderen? Und dann sagte er, die anderen essen in der Mensa, wir haben unten eine Mensa. Und hat gesagt, dann komme ich auch in die Mensa. Und der Zeremonienchef hat gesagt, Heiliger Vater, das können Sie nicht machen. Sie haben ja keine Ahnung, was passiert, wenn Sie dann in die Mensa kommen. Und die ersten Male, als ich da war, auch das gesehen habe, war das auch wahnsinnig peinlich, weil der arme Mann hat, glaube ich, keine Ahnung gehabt, was sich da aufbürdete. Weil er kam also in diese Mensa. Und da sitzen also nur Priester, hohe Angestellte des Vatikans, Bischöfe. Und alle von denen, oder zumindest 90%, zückten also ihre Handys. Und sobald der
Selfies.
Und sobald der Papst sich an seinen Platz setzte und anfing, in den Nudeln zu gabeln, knipsten die den pausenlos, bis er also aufstand und richtig böse wurde und sagte also, ich möchte, wenn ich esse und mir gerade in eine Melone beiße, nicht fotografiert werden, bitte.
Ja, absolut. Da gibt es auch so einen Loriot-Sketch, wo da immer jemand ins Essen quatscht. Da heißt es immer, quatschen Sie mir nicht ins Essen. Das ist auch das Schlimmste überhaupt, ja.
Genau, und das hat aber wirklich Monate gedauert, bis dieses Verbot also endlich so halbwegs umgesetzt wurde. Also ich habe noch Jahrzehnte später erlebt, dass wenn der Papst zum Essen kam und er war schon so genervt und sah dann wieder irgendein Kardinal, fummelte da so langsam sein Handy raus, um den Papst zu knipsen, wie er gerade irgendwie in die Pizza beißt. Das war wirklich schrecklich.
Aber das heißt ja, dass du da auch warst zum Essen, oder wie? Bist du da immer zum Essen hingegangen? Und
nein, immer kann man da nicht zum Essen hingehen, ja, also, aber du kannst dich einladen lassen. Also wenn du einen Priester kennst, mit dem du befreundet bist, dann kann der sagen, also das war häufig so, dass er gesagt hat, wo sollen wir uns denn treffen? Und ich habe dann gesagt, komm, ich komme einfach zu dir. Das fand ich natürlich toll. Das fanden natürlich alle Journalisten toll, kannst du dir vorstellen. Und meistens fanden die Priester das dann blöd. Die sagten, ach nee, ich möchte endlich mal raus und ständig den Papst sehen und immer das gleiche Essen.
Und in der Zeit war die Journalistenquote da sehr, sehr hoch wahrscheinlich in der Mensa, ne? Viel höher als sonst.
Ja, aber es war relativ schwierig, da reinzukommen. Also, und man muss auch dazu sagen, das Essen war richtig schlecht. Also das war nicht so toll. Es gab, also das war so ein großes, kaltes Buffet. Kalt auch, es gab zwar Nudeln, die waren aber meistens auch schon kalt, wenn du die auf den Teller gehäuft hast. Das Einzige, was dort wirklich gut war, war der Mozzarella-Käse. Aber der Mozzarella-Käse und die Tomaten waren immer als erstes weg. Also wenn ich kam, war das immer alles schon abgegrast. Und der Papst kam auch immer relativ spät, da war immer relativ wenig noch übrig.
Da gab es überhaupt kein warmes Essen, keinen großen Pott Nudeln, irgendwas. Immer nur so kalt, das ist auch ungesund.
Ja, es gab also so, natürlich gab es auch so ein bisschen was Warmes, das war aber immer schon kalt.
Ach so.
Wenn du dann endlich da saßt, der Papst hatte, wenn du reinkamst, ging der einmal quer durch den Saal und hatte einen eigenen Tisch auf der linken Seite. Mhm. Und was ich ganz spannend fand, dass er saß dort nicht am Kopfende, also wie man auf Italienisch sagt, capo tavola, also als der wichtigste Mann am Tisch, sondern er setzte sich da immer irgendwo zwischen seine Mitarbeiter. Meistens mit dem Rücken zum Rest der Leute, damit er nicht pausenlos geknipst wird. Stell dir das mal vor, also du bist Papst, hast du diese weiße Soutane an, isst Ravioli und die Tomaten.
Spaghetti Bolognese, genau. Ja.
Genau, und die tropfen auf deine weiße Soutane und du musst das so ein bisschen wegwischen. Das ist ja total Mist, wenn dann ständig Leute dich knipsen. Also das alles, glaube ich, war Franziskus gar nicht klar, aber er sagte, ich esse in der Mensa. Und das Zweite war, dass dann der Zeremonienchef gesagt hat, gut, also meinetwegen, da gibt es hier keine Nonnen, essen Sie halt in der Mensa, können wir nicht verhindern, meinetwegen. Aber Sie müssen trotzdem hier natürlich wohnen, weil Sie haben ja zwei Butler. Und die Butler wohnen hier mit Ihnen zusammen. Die kümmern sich um ihre Klamotten, die kümmern sich darum, dass die Wäsche gewaschen wird, die kümmern sich darum, dass sie neue Sachen bekommen, die kümmern sich darum, dass immer alles in Schuss ist, ihre Schuhe. Und Franziskus sagte dann, was soll ich denn mit zwei Butlern? Alles, was ich besitze, ist in einem Koffer. Und den habe ich aus Argentinien mitgebracht und den packe ich aus und dann war's das. Ich meine, was sollen die Butler denn machen? Gut, die können den Koffer auch auspacken. Aber was machen die den Rest des Tages? Also was sollen die dann tun? Das, die Sachen zurück in den Koffer packen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich brauche die Butler nicht. Und er hat also auch wirklich bis zu seinem Tod diese ganz normalen, abgetragenen Straßenschuhe getragen. Mit denen er auch bestattet worden ist. Übrigens an dem Sarg Wenn man dann vorbeigeht, sah man immer noch diese ausgelatschten Treter.
Und warst du letzte Woche nochmal da? Du wolltest doch nochmal vorbeigucken, ne?
Ja, ich habe vorbeigeguckt, habe mich mit ihm unterhalten, habe gesagt, ich weiß nicht genau, wo du bist, aber nochmal vielen Dank für die Jahre an deiner Seite. Ich habe da viel gelernt. Also diese ausgetretenen Straßen, und er hat dann gesagt, also er hat bis zum Schluss auch seine Wäsche, die gewaschen werden musste, in seinen Wäschesack, wie alle anderen auch an der Rezeption abgegeben.
Aber jetzt sag mal die Feinde, ne? Weil so einiges haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Wo kommen denn jetzt diese Feinde her?
Moment, ich komme gleich zu den Feinden.
Ja, du kommst gleich, ich merke schon. Es werden bestimmt schon wieder Wetten abgeschlossen, wie viele Minuten wir diesmal machen.
Also klar war, also er will die Nonnen nicht, er will die Butler nicht. Dann hat er gesagt, ich will meine Sekretärin nicht. Ich habe die wechselnde Sekretäre, der Zeremonienchef hat gesagt, Heiliger Vater, sie wohnen hier in dieser Wohnung, auch weil sie mit ihren Sekretären zusammen wohnen. Das haben alle anderen ihrer Vorgänger gemacht. Also alle, die Päpste hatten bis zu 20 Sekretäre, die haben in dieser Wohnung gewohnt. Und Josef Ratzinger hatte auch zwei Sekretäre, Pius XII. Alle hatten Sekretäre und er hat dann gesagt, nein, ich brauche das nicht. Und wenn du dich an die Fotos erinnerst, dann wirst du sehen, er hat bei den Auslandsreisen seine Aktentasche immer selber getragen. Der hatte keinen Sekretär, den die Tasche getragen hat. Und dann kam der letzte entscheidende Punkt, dass der Zeremonienchef gesagt hat, naja, dennoch müssen sie hier in diesem apostolischen Palast wohnen, denn haben ja Besucher, also Könige, Kaiser, Präsidenten, diese besuchen und die kommen in den apostolischen Palast, die werden in den Innenhof gefahren, den sogenannten Damasushof. Dort stehen Schweizer Gardisten, die begrüßen die. Dann kommt der Präfekt des päpstlichen Hauses, das war damals Dr. Georg Genswein, und führt dann den Gast durch die 12 Vorzimmer, unter anderem durch die 2 Thronsäle, die Päpste haben 2 Thronsäle, bis zur apostolischen Bibliothek. Da klopft der Zeremonienchef, geht rein in die Bibliothek, sagt dem Papst, der Gast ist da, also der amerikanische Präsident oder der König von England. Und dann sagt der Papst, ja, darf reinkommen. Und erst dann darf man die Tür aufmachen und dann darf der Gast zum Papst. Das machen wir also seit 500 Jahren so. Heiliger Vater, Sie müssen also hier wohnen, weil Sie brauchen diese Zeremonie. Weil wenn sie wirklich in diesem Gästehaus wohnen bleiben wollen, in ihrem Zimmerchen, das hat 20 Quadratmeter, wie wollen sie denn da den König empfangen?
Und dann so ein alter Klappstuhl nochmal, ne? Oder wie?
Genau, Franziskus hat gesagt, wieso ein zweiter Stuhl, der passt da durchaus noch rein.
Ja.
Dann haben die gesagt, aber Heiliger Vater, das geht doch nicht. Also wenn sie jetzt den Gast empfangen, dann können sie ja, die haben ja da nur ein Bett, da steht auch nicht mal ein Sofa. Sie können sich ja schlicht auf ihr Bett setzen. Daneben sitzt der Präfekt Dr. Genswein, dann klopft das an der Tür. Dann steht er auf und lässt den amerikanischen Präsidenten rein. Das geht doch nicht. Und dann sagte Franziskus, Sie haben völlig recht. Den Präfekten brauche ich auch nicht. Die Tür kann ich alleine aufmachen. Und dies erzähle ich alles nur, weil diese Revolution, er zog da nicht im apostolischen Palast ein, blieb in dieser Wohnung, führte bei den Traditionalisten, den Jungs, die also eher auf der konservativen oder sehr konservativen Seite sind, zu einer Revolution. Die haben gesagt, der schafft das Amt des Papstes ab.
Okay. Und oder hatten die auch Angst, dass sie ihre Privilegien dann auch nicht mehr haben dürfen? War das der Punkt? Also nach dem Motto, wenn er jetzt nicht da zig Leute hat, dann muss ich jetzt auch auf einmal meinen Schnitzel selber braten, meine Hose selber bügeln.
Richtig, genau. Ja, das kam dazu. Das war beides zusammen. Also wenn du, ich habe in dieser Zeit, als Franziskus gewählt wurde, mehrere konservative Kardinäle und Bischöfe besucht. Die haben also vor Entsetzen, die haben Feuer gespielt. Sagt, was bildet der sich ein? Da entstand dann sein erster Spitzname, der Irre aus Argentinien.
Ach, ist auch nett, ja.
Was bildet sich der Irre aus Argentinien da eigentlich ein? Verstehst du, wenn du selber in so einem 600 Quadratmeter Palast wohntest und dein großer Boss zieht jetzt in so ein kleines Zimmerchen ein, war das ja eine unausgesprochene, aber sehr deutliche Kritik an deinem Leben.
Ja, klar, logisch.
Und die haben natürlich gesagt, also der kritisiert ja uns alle. Der hat ja nicht nur für sich selbst eine Entscheidung getroffen. Der sagt, eure Protzerei, an die ihr euch in den vergangenen 1000 Jahren gewöhnt habt, damit ist jetzt Schluss.
Aber er hat es nicht direkt befohlen, dass die dann ihre Leute entlassen und kleiner wohnen und so, ne? Also sondern das war eher so eine indirekte Kritik, oder wie würdest du sagen?
Am Anfang war es eine indirekte Kritik, ja. Das kam aber noch. Es gab später Dinge, die dann direkt, aber weißt du, diese indirekte Kritik war meiner Ansicht nach sowieso viel wirksamer. Also dieses Vorbild zu sagen, so werden wir glaubwürdig oder überhaupt zu sagen, wir haben eine riesige Glaubwürdigkeitskrise, weil die Leute laufen uns in Scharen weg, weil die denken, diese protzigen alten Typen, wozu brauchen wir die eigentlich? Das war für viele von die eine solche Attacke. Das konnten die also, die kamen überhaupt nicht damit zurecht und haben also, sie haben das nicht offen gesagt, aber einige sagten dann doch, also wenn der Herr ihn doch recht rasch zu ihnen nehmen, zu sich nehmen könnte.
Wäre ganz gut. Oh je. Und da haben die sich dann so zusammengerottet oder wie muss man das vorstellen?
Die haben sich getroffen. Es gibt also so Zirkel, also wo sich sehr konservative Kardinäle treffen, da kann man auch als Journalist hingehen, das ist kein Problem. Also das sind nicht, man sollte sich das nicht so vorstellen, dass das irgendwelche verschlossenen, gruseligen Kammern sind, sondern das sind Vorträge. Also Kardinal XY hält einen Vortrag zu einem sehr konservativen Thema. Sagen wir mal zu dem Thema, die Frauenfrage ist für immer geklärt. Papst Johannes Paul II. Hat gesagt, Frauen können niemals ordiniert werden und sie können keine Priester werden. Darüber machen wir mal einen Vortrag, warum das richtig ist.
Ah, mein Lieblingsthema. Da will ich sofort hinrennen, du. Wenn ich es endlich verstehe.
Ja. Bei dem Thema kommen dann also sehr konservative Leute zusammen. Mhm. Oder auch zum Beispiel bei Feiertagen. Die Feiertage sind, die progressive Priester nicht feiern. Sehr konservative Priester aber durchaus. Also einer der, das ist wahrscheinlich der spannendste, gleichzeitig auch der hochumstrittenste, ist der alte Feiertag unserer lieben Frau vom Siege.
Oh Gott, das habe ich noch nie gehört. Wann ist das denn und warum das denn schon wieder? Ich meine, wir werden jetzt wieder abbiegen irgendwo hin, aber das klingt jetzt schon spannend.
Also dieser Feiertag unserer lieben Frau vom Siege wurde später umbenannt im Jahr 1963 in unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Aber die Konservativen feiern den immer noch, weil das war der Jahrestag der Schlacht von Lepanto. Da hat die katholische Liga die muslimische Flotte versenkt. Das war eines der schlimmsten Massaker in der Geschichte der Erde.
Okay. In welchem Jahr?
1571. Aha. 43.000 Tote, die komplette muslimische Flotte wird versenkt. Das feiern progressive Kardinäle nicht mehr, sondern da redet man eher ungern darüber, dass es diese heftigen kriegerischen Auseinandersetzungen gegeben hat. Es gibt aber konservative Kardinäle, die feiern diesen Tag unserer lieben Frau vom Siege immer noch. Und wenn du da hingehst, dann weißt du, da treffen sich die konservativen Jungs.
Und die tauschen ihre Meinung aus und dann haben die sich da getroffen und haben gesagt, so hinterher, so beim Glas Wein, so was machen wir jetzt eigentlich hier mit dem Alten?
Genau, die haben sich also getroffen und haben dann, also es ging immer um das Gleiche. Es ging um die Kritik, dass er gesagt hat, ich lasse mich von Ordensfrauen nicht bedienen. Mhm. Das hatte leider für die konservativen Jungs zur Folge, dass es wirklich viele Nonnen gegeben hat, die also aufgrund dieser Entscheidung des Papstes gesagt haben, also hört mal zu, Herr Erzbischof oder Herr Kardinal, ich bin jetzt seit 20 Jahren hier bei Ihnen im Haushalt, mach also den Dreck weg. Aber selbst der allergrößte Boss findet das nicht richtig und deswegen ist jetzt hier Schluss. Ciao.
Die wurden aufsässig. Durften die auch oder kriegten die dann...
Die sind zu ihrer Schwester Oberin gegangen und haben gesagt, also man hat mich gebeten. Ich bin im Orden, was weiß ich, eigentlich der Schulschwestern. Also eigentlich ist mein Job, mich um schwierige Kinder in einer Schule zu kümmern. Hm. Man hat mich aber gebeten, mich um den Kardinal XY zu kümmern.
Einen schwierigen Kardinal, ja.
Weil er hat keine Lust, nee, schwierig sind die eigentlich nicht so. Weiß schon, also der hat keine Lust, einkaufen zu gehen. Hm. Der hat keine Lust, zu putzen. Der hat keine Lust, sie zu kochen, der hat auch keine Lust, Wäsche zu bügeln, also das alles soll ja ich machen. Und ich habe jetzt aber gesehen, der Papst findet das nicht richtig, dass Ordensfrauen das tun, sondern er hat ganz offen gesagt, die Ordensfrauen sind dazu da, Gottes Wort zu verkünden und praktisch Menschen zu helfen, wenn sie sich dazu berufen fühlen. Aber dass sie die Kardinäle bedienen, das ist ganz falsch. Und die sind aber abgehauen. Die haben dann gesagt, Schluss. Also man sah das ganz deutlich damals, weil wenn du in den vatikanischen Supermarkt gegangen bist, waren das 90% Ordensfrauen, die da eingekauft haben. Also entweder Ordensfrauen, die für ihr Frauenkloster eingekauft haben, aber auch Ordensfrauen, die für den Kardinal eingekauft haben.
Ja klar, und auf einmal stehen da die hilflosen Kardinäle und suchen nach den Dosentomaten und wussten aber noch nie, wo die stehen und irren da wie die Irren rum und rufen noch ihre liebste Nonne an und sagen, so wie man manchmal so Männer sieht in Supermärkten, das gibt es in Italien auch, so Männer, die irgendwo stehen in Supermärkten und ihre Frau anrufen und nochmal nachfragen zu bestimmten Produkten.
Genau, die dann sagen, genau, was für ein Waschmittel nimmst du eigentlich, Schatzi? Genau. Und was kommt eigentlich in die Spülmaschine?
Und wo ist eigentlich das Tomatenmark? Das finde ich nicht. Das genau, ist hier nicht. Das genau. ist hier einfach nicht.
Genau. Und was essen die Kinder nochmal für ein Schulbrot? Egal, also all das sah man dann. Das fand ich sehr interessant. Und es gab noch eine Konsequenz, die war auch sehr lustig. Es gab Bischöfe, Priester, die haben, es gibt einen Teil des Vatikans, das ist ganz in der Nähe von dem sogenannten Eingang der Heiligen, der Heiligen Martha, am Eingang der Heiligen Anna. Und dort in der Nähe gibt es sehr viele Gebäude, die alle in den Priester wohnen. Und die Priester, die ihre Ordensfrauen verloren hatten, die wohnen da auch. Und man roch das, weil wenn du da durchgingst, dann
müffelten die jetzt alle, weil die Klamotten ungewaschen waren?
Nein. Sondern die brannten ständig ihre Sachen an. Also es gab verkohlte Nudeln, verbrannte Bratkartoffeln, große Mengen von Lebensmitteln, die vollkommen vermurkst waren.
Also man hätte erstmal einen kleinen Kochkurs anbieten müssen für die ganzen Kardinäle.
Ja, weißt du, das ist ganz einfach. Die sind mit 19 nach dem Abitur meistens in einen Orden eingetreten oder ins Priesterseminar gegangen, wurden da versorgt. Die haben da nie gekocht. Dann sind sie aus dem Priesterseminar rausgekommen, in die erste Pfarrstelle. Da gab es eine Haushälterin, die sich um den Haushalt gekümmert hat. Oder sie sind gleich in ein Bistum gekommen. Da gab es ein Restaurant, eine Mensa.
Das ist ganz klar. Die können letztendlich auch nichts dafür. Das ist wie bei der alten Männergeneration. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei deinem Vater war. Also ich kenne es auch von meinem Vater. Da fehlen dann so ein paar Grundkenntnisse, was so den Herd angeht. Oder auch die Waschmaschine muss man da auch nochmal erklären.
Genau.
Und das ist einfach, weil die es nie gelernt haben. Als Kind hieß es, du musst nicht machen, du bist ja ein Junge. Und später haben sie es auch nicht gemacht, wenn sie irgendwie damit durchgekommen sind. Und so war das bei denen auch. Ich verstehe das schon. Aber es entbehrt nicht einer gewissen Komik, muss
Nein,
ich sagen.
Nein, es entbehrt nicht einer gewissen Komik, weil ich habe also zwei gute Freunde, wirklich gute Freunde, denen das auch passiert ist. Da war die Nonne weg. Und die haben mich dann angerufen und haben gesagt, ganz stolz, Andreas. Ich habe gesagt, oh Gott, was ist passiert? Er hat gesagt, ich muss dir unbedingt was sagen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagten die, ich bin 59 und ich habe heute zum ersten Mal für mich gekocht.
Ach, ja, ist doch schön.
Ja, fand ich auch.
Der Mensch ist lernfähig, ja.
Genau, und dann haben die also von mir Rezepte haben wollen, zum Beispiel, also wie Tipps, was kocht man denn so?
Ach, du hättest in der Zeit ein Kochbuch schreiben können, Kochen für Geistliche. Das wäre so eine Renner gewesen, mit so ganz einfachen Schritten, so jetzt erstmal so Wasser in den Topf und so.
Genau. Ja, das war eine der Niederlagen meines Lebens, weil ich hatte mal ein dringendes Angebot an das Papst. Kochbuch zu schreiben. Ich habe dann ehrlicherweise gesagt, ich weiß, was der Papst isst. Ich gehe dorthin, wo er ist. Ich esse das Gleiche, was er isst. Und ich kann Ihnen sagen, das will keiner kochen, weil es ist ein kaltes
Unterschätzt
Buffet.
Die Katholiken nicht. Nur der Mozzarella ist gut, habe ich ja gerade gelernt.
Dann hat ein Konkurrent von mir genau so ein Buch gemacht und damit sehr viele Bücher verkauft und viel Geld verdient. Und ich habe mich tierisch geärgert.
Und standen da denn wirklich die blöden Sachen drin oder hat er sich einfach was ausgedacht, was viel besser schmeckt?
Wie er auf diese Rezepte gekommen ist, weiß ich nicht. Ich kann dazu nur sagen, von dem, was der Papst wirklich isst, hatte das, glaube ich, nicht so viel zu tun. Aber wie gesagt, ich habe das leider nicht gemacht damals. aber wir waren jetzt also bei Ordensfrauen. Du wolltest wissen, warum die konservativen Jungs sauer waren, weil die gesagt haben, Ordensfrauen
das habe ich
weg,
genau. Lebensstandard genau. Ich wollte wissen, weg. Wie die sich dann zusammenrotten und versuchen, dann was gegen den Papst zu tun, weil das stelle ich mir doch ein bisschen schwierig vor, so einen Chef zu stürzen oder den zu unterwandern oder so. Ich habe da auch ein paar Fragen von einer Hörerin, die könnte ich jetzt auch einbauen, weil die natürlich auch Papst Benedikt, der da ja da in der Zeit immer noch rumstromerte,
den
verdächtigt sie auch. Warte mal, ich guck mal eben. Also uns hat Angelika geschrieben. Und sie hat eine Menge Fragen. Das geht schon erstmal los. Was war die eigentliche Ursache, dass Papst Benedikt zurückgetreten ist? Gesundheitliche Gründe erscheinen mir nicht ausschlaggebend. Der fühlte sich doch einfach nicht mehr so fit genug, ne? War das das?
Okay, da sind wir gleich bei dem zweiten wichtigen Punkt, warum die konservativen Jungs auf Franziskus so sauer waren, weil es gab ja noch einen Papst.
Genau.
Also der Schockmoment war, Franziskus wird gewählt. Franziskus weiß, dass Josef Ratzinger ganz große Schwierigkeiten damit hat, von der Macht zu lassen, beziehungsweise gerechterweise muss man ihm sagen, das war nicht er alleine, sondern eine ziemlich große Gruppe um ihn hat gesagt, also du bist zwar zurückgetreten, aber du bist immer noch ein bisschen Papst.
Darauf aber warum ist er nochmal zurückgetreten? Mit einem Satz?
Mit einem Satz geht das nicht. Kommt gleich.
Eine Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nächste Woche eine Folge zum Thema Rücktritt. Nein, sag mal.
Es ist also so, er tritt zurück im Frühjahr 2013 und statt das zu tun, was jeder Gemeindepfarrer tut, nämlich, also Gemeindepfarrern wird nahegelegt, wenn man in Rente geht oder wenn man zurücktritt, das passiert ja sehr selten, aber wenn man also in Rente geht, sagt der Bischof, pass mal auf, du hast bisher in der Diözese, was weiß ich, Osnabrück gelebt, in der Gemeinde, in der Stadt so und so. Wenn du jetzt in Rente gehst und ein neuer Pfarrer kommt, dann verlass bitte diese Gemeinde. Das macht man aus dem schlichten Grund, dass man nicht möchte, dass der Nachfolger die ganze Zeit vor seiner Nase.
Ja, ist ja immer so. Ist ja wie in großen Firmen, wenn der alte Patriarch geht und dann steht er doch jeden Tag wieder im Büro und weiß alles besser.
Genau, das ist genau der Gedanke, dass man gesagt hat, hört mal zu, wenn das vorbei ist, ist es vorbei und dann geh auch bitte. Das erwartet die katholische Kirche von jedem Gemeindepfarrer und natürlich auch von einem Papst. Ratzinger hat das nicht gemacht, sondern das war Franziskus von seinem Tag seiner Wahl an klar, andere Pläne gehabt. Da war noch nicht so ganz klar, was er will, aber sicher war, dass Franziskus damit große Schwierigkeiten hatte, denn man hat jetzt erwartet, eine historisch einzigartige Situation, der Papst ist gewählt, aber es gibt noch einen anderen Papst. Der ist jetzt in Castel Gandolfo zu dem Zeitpunkt gewesen. Und jetzt würde man natürlich denken, der ist gewählt, was macht er als erstes? Besucht seinen Vorgänger. Das ist ja das erste Mal seit Jahrhunderten,
ja,
dass es diesen Vorgänger überhaupt noch gibt.
Stimmt. Das ist ja wirklich auch verrückt. Genau, dann würde man also hingehen und sagen, Mensch, und sag mal, hast du noch ein paar Tipps und so erstmal oder wie?
Genau.
Das war der Wunsch wahrscheinlich.
Das war der Plan. Wir alle haben gedacht, der ist jetzt gewählt. Was macht er? Er wird jetzt also sofort den Hubschrauber nehmen und zu seinem Vorgänger fliegen. Stattdessen vergingen die Tage, er empfing die Journalisten, er empfing die Schweizer Gardisten, er empfing die Angestellten, die erste Woche verging, die zweite Woche verging.
Ach, Benedikt steht immer am Fenster und sagt zu Georg, wo ist er denn, wo bleibt er denn?
Was wir damals als Journalisten besonders peinlich empfanden, ist, er empfing sogar die Müllmänner des Vatikans vor seinem Vorgänger.
Ah, das ist lustig.
Dann flog er also endlich nach Castel Gandolfo und dann passierte das, was ihm also den Atem verschlug. Vor ihm stand Josef Ratzinger in Weiß. Und da, ab diesem Moment, sagten alle, was soll das denn bitte werden?
Das ist doch der Fauxpas, den man auf einer Hochzeit begeht, wenn eine Gästin, eine Frau auch in Weiß erscheint, so wie die Braut.
Siehst du. Also da das genauso, wie da denkt, dachte der neue Papst, das gibt's doch nicht. Wieso läuft er hier in Weiß rum? Weil er ist ja zurückgetreten. Also keiner hat ihn ja zum Rücktritt gezwungen. Er hätte ja sagen können, ich bin jetzt zurückgetreten, tschüss. Ja. Und vor allem lag nahe zu sagen, ich verlasse den Vatikan. Das alles hat er aber nicht getan. Sein Sekretär, und das hat man natürlich auch gehofft, dass der bitte auch geht, weil keiner wollte noch so ein U-Boot im Vatikan des Vorgängers haben. Der hatte sich aber in letzter Sekunde zum Präfekten machen lassen. Und jetzt hatte also Franziskus nicht nur den Vorgänger im Haus, der auch im Vatikan wohnte, sondern auch noch aktiv im Amt, in einem wichtigen Job, den wichtigsten Vertrauten von Benedikt. Und wir alle damals haben von Anfang an gesagt, das geht schief. Und zwar genau deswegen, was du gerade schon gesagt hast. Wenn in einer großen Firma der Patriarch jeden Morgen kommt und sein Nachfolger ist schon da, dann muss das schiefgehen.
Na klar, das ist ganz klar. Und dann noch in der gleichen Klamotte. Meine Güte.
Dann noch ebenfalls.
Gut, aber es gab wahrscheinlich nichts, keine Vorgaben, wie sich so ein zurückgetretener Papst anzieht. Ne? Da hat er gedacht, auch weiß ist jetzt meine neue Lieblingsfarbe. Lass dich einfach an.
Genau das ist der springende Punkt. Es gab im Grunde keine Regel dafür, was passiert, wenn ein Papst zurücktritt mit dem zurückgetretenen Papst. Das war einfach nicht geklärt, weil kein Mensch an diese Möglichkeit gedacht hatte. Weil das einzige Mal, dass es passiert war, dass im 13. Jahrhundert ein Papst freiwillig zurückgetreten war, hat sein Nachfolger Bonifaz VIII. Den gejagt, ihn letztendlich auch geschnappt, in einen Kerker gesteckt wo er dann auch gestorben ist. Also da hat sich die Frage...
So richtig christlich ist das auch nicht.
Nee, da hat sich die Frage, was passiert mit dem Vorgänger, dann im Kerker entschieden.
Ja, also bei euch ist immer was los. Ja, und willst du jetzt mir jetzt nochmal verraten, warum Benedikt sich entschieden hat? Also vielleicht in drei Sätzen zu sagen, ich lasse den Job, aber eigentlich bleibe ich trotzdem hier noch ein bisschen Frühstücksdirektor.
Ich glaube, dass es ganz viele Leute gegeben hat, die ihn gedrängt haben, weil Ratzinger ist ja Wissenschaftler gewesen vor allem. Und eine Sache lag ihm noch auf der Seele. Er hatte eine Enzyklika geschrieben und die hatte er nicht mehr veröffentlichen wollen. Ihm das, was an dem Rücktritt so interessant ist, aber darüber müssen wir länger mal reden, was an dem Rücktritt so interessant ist, ist, der Druck auf ihn zurückgetreten muss riesengroß gewesen sein, weil diese Enzyklika war fertig. Er hätte jetzt sagen, hört mal zu, Jungs, ich schreibe hier gerade noch eine ganz wichtige Enzyklika, ich bleibe aber noch ein paar Wochen im Amt.
Wie, und die ist nie erschienen, oder was?
Moment.
Ah, ich kann das immer nicht abwarten.
Also man hätte jetzt sagen können, okay, ich schreibe dir jetzt den Enzyklika, lass mir bitte noch einen Monat, zwei Monate, dann ist sie fertig und dann trete ich zurück. Aber ganz offensichtlich war der Druck auf Ratzinger zu gehen so riesengroß, dass er gesagt hat, ich kann noch nicht mehr den Enzyklika fertig machen, ich gehe schon mal. Aber wenn ich gegangen bin, sage ich meinem Nachfolger, hör mal zu, dieses tolle hochintellektuelle Werk muss unbedingt noch veröffentlicht werden als päpstliche Enzyklika. Die habe zwar ich geschrieben, aber die unterscheidet einfach unter deinem Namen, dass sie auch eine päpstliche Enzyklika. Und das war die Vergiftung des Verhältnisses von Anfang an. Jetzt kannst du, wenn du ganz neu im Amt bist, da sitzt dein alter Vorgänger, der hat eine Bitte, dem ja nicht sagen, nein, pack dich. Aber ja, war auch schrecklich, weil das würde bedeuten, er veröffentlicht eine Grundsatzentscheidung eines Papstes, Gedanken, die er gar nicht hat, aber unter seinem Namen.
Und die waren ja total konträr in ihren Gedanken und in ihrer ganzen Haltung, ja.
Ganz genau. Das wäre so, als wenn du Päpstin würdest.
Arbeite dran.
Ich hätte eine Enzyklika geschrieben, die ganz zum Beispiel darüber, dass ich der Meinung bin, Frauen
haben da nichts zu suchen.
Haben da gar nichts zu suchen und du musst sie unterschreiben.
Ja, würde ich nicht machen.
Eben, das würdest
du
nicht
machen. Noch meine Klamotten anziehen, soweit kommt's noch. Ja.
Genau, und wenn ich dann zu dir sagen würde, bitte unterschreib sie, dann wäre zwischen uns beiden das Verhältnis gestört. Verstehst du das?
Ich verstehe es ganz genau. Ich finde es auch ganz, ganz spannend.
Siehst du, genau das war der Ursprung. Und jetzt sind wir auch dabei, warum denn so viele gehasst haben. Weil natürlich haben die konservativen Jungs gesagt, hört mal zu, der echte Papst, Josef Ratzinger, der ist ja noch Papst. Der läuft da in weißen Klamotten rum. Hochintellektueller. Diesen ganzen Schnickschnack, den der irre Kommunist aus Argentinien jetzt macht.
Ja.
Nicht ins apostolische Palast, keine Ordensfrauen, keine Protzerei, keine großen Autos.
Alte Schuhe, nicht die alte roten Papstschuhe.
All das, und das ist ja der total schlimmste Vorwurf an uns, der ist gar nicht der richtige Papst. Der richtige Papst ist Josef Ratzinger. Den gibt's ja noch. Und dann kommt es zu dem letztendlichen Showdown, der den kompletten Bruch herbeiführt. Und das ist die erste Reise. Ein Papst macht eine erste Reise, Johannes Paul II., erste Reise in ein Marienheiligtum, weil er ein großer Verehrer Marias war. Hat das in seinen Wappen geschrieben. Ich glaube, Johannes Paul II. Wäre unter die Decke gegangen über diese Herabsetzung Marias durch Kardinal Fernandez, der jetzt sagt, die ist gar nicht Miterlöserin. Mhm. Also der war ein ganz großer Maria-Fan. Ja. Ratzingers Reise nach Süditalien ging zu einem eucharistischen Kongress. Eucharistische Kongresse kapiert kein Mensch. Selbst die Teilnehmer verstehen die nicht.
Das klingt auch wahnsinnig unsexy.
Ja, vor allem, verstehst du, Kongresse haben ja meistens das Ziel, über etwas zu beraten, das man reformieren muss. Also was weiß ich, ich war mal lange her in den 90er Jahren auf einem dramatischen AIDS-Kongress in Florenz, wo man also lange damals es für eine unheilbare Krankheit gehalten hat und geglaubt hat, AIDS ist ein sicheres Todesurteil, wo viele Ärzte kamen und gesagt haben, was machen wir bloß, um irgendeine Therapie zu erfinden, um irgendwie damit umzugehen. Das war meine Kongresserfahrung. Aber die Eucharistie gibt es seit 1700 Jahren. Und dabei geht es darum, dass Männer einen Kelch mit Wein und eine Schale mit Hostien hochhalten. Was willst du da lange diskutieren?
Das weiß ich auch nicht.
Es gibt also auch diese Einrichtung des Eucharistischen Kongresses, da gibt es sogar einen Vorsitzenden, aber was die wirklich machen.
Was besprechen die denn da? Da können ja gar nicht, die haben doch alle die gleiche Meinung und die sitzen dann da vorne und sagen, es ist so schön mit diesem Kelch und diesem.
Genau, ich bin wirklich seit langer Zeit befreundet mit einem relativ hohen Tier, der Teil dieses Eucharistischen Kongresses ist und der sagt auch nach dem ein oder anderen Glas Wein, wozu dieser Kongress da ist, das weiß kein Mensch, weil also wir können das ja gar nicht reformieren. Also es geht ja im Kern um sozusagen eines der wichtigsten Geheimnisse der katholischen Kirche, dass durch die sogenannte Wandlung etwas, was vorher ein Stück Brot war, das transsubstanzielle Fleisch Christi wird und das der Kelch Wein, der wird später sein Blut. Also geht das zurück.
Auf unserer Romreise waren noch zwei sehr nette Teilnehmer, ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin, die mir versucht haben, das nochmal zu erklären, weil ich ja meinen Fauxpas mit den Oblaten und dem Backen und den Keksen und so begangen habe. Und sie versucht mir nochmal ganz klar zu machen, dass das ja nichts damit zu tun hat, sondern dass es wirklich Christi Leib ist, durch irgendeinen Vorgang. Aber den habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, das würde auch mein Gehirn sprengt es einfach.
Das können wir irgendwann auch nochmal aufräumen. Ja. Nur der Witz an der Sache ist, wir wollen ja eigentlich nur sagen, verstehst du, ich bin ja vielleicht auch zu blöd. Ich würde sagen, ein Kongress, zum Beispiel brauchen wir mehr Elektroautos, was machen wir mit den Verbrennerautos, verstehe ich. Ein Kongress, was machen wir mit einer unheilbaren Krankheit, viele Ärzte kommen zusammen, verstehe ich. Aber viele Priester und ein Papst, die zusammenkommen und diskutieren über Eucharistie, das verstehe ich nicht mehr, weil man kann es ja nicht reformieren, ändern kann man sowieso nicht. Die Aspekte sind seit Jahrhunderten ausgebreitet worden, aber egal, es gibt diesen Eucharistischen Kongress. Leute
seine
fahren dahin.
Blase. Ja, jeder hat so seine Blase, in der er sich wohlfühlt. Gut.
Also, Franziskus, nochmal von vorne. Johannes Paul II. Fährt zum Marienheiligtum, Ratzinger Eucharistischen Kongress. Und die erste Reise von Franziskus geht nach Lampedusa. Er stellt sich auf ein Schiff, wirft einen Kranz mit Blumen ins Wasser und sagt, das Mittelmeer ist ein Massengrab. Und ab diesem Zeitpunkt war der Bruch zwischen den Traditionalisten und den Fortschrittlichen da. Ja. Weil das brauche ich dir in Deutschland ja nicht zu erklären. Von allen Themen, die es in der Politik gibt, ist das Thema Immigration das heißeste in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, absolut. USA, wo auch immer. Ja. Die Lager sind sehr häufig, wie man an der Polarisierung auch in der Politik in Deutschland ja sieht, sehr verfeindet. Also es gibt die einen oder die anderen. Ganz oft ist das so, dass die einen mit den anderen gar nicht mehr reden. Die stehen sich ja manchmal wirklich unversöhnlich gegeneinander über. Das weißt du alles viel besser als ich.
Ja, müssen wir jetzt gar nicht ausbreiten, aber ist völlig klar. Ja.
Und damit war auch klar, ein Papst, der sagt, mein Thema als Sohn einer Immigrantenfamilie ist, dass Menschen, die auf ein besseres Leben hoffen, ganz unabhängig davon, ob sie aus einem Kriegsgebiet fliehen zum Beispiel, die einfach hoffen, irgendwo anders sich eine bessere Zukunft aufbauen zu wollen, die müssen wir aufnehmen. Und es war völlig klar, dass die Gegner, die sagen würden, wieso eigentlich Mittelmeer, die Menschen, die im Mittelmeer in Schwierigkeiten geraten, zum dort sterben, sind fast ausschließlich Muslime. Über 90%. Ja. Warum kümmert sich nicht der Imam aus Kairo um diesen Fall und nicht ein katholischer Papst? Weil das sind gar keine Christen, also geschweige denn Katholiken. Darauf sagt Franziskus natürlich, das sind Geschöpfe Gottes. Und welche Religion die haben, das ist mir ganz egal. Was da passiert, ist ein Kriegszustand, da sterben Menschen massenhaft, brauche ich dir auch nicht zu erzählen, wie viele das sind, über wie viele Jahre, dass sie alle weggucken, weißt du auch alles. Ja. Und der hat gesagt, das ist mein Thema. Mhm. Und dann hat es jede Menge konservative Katholiken gegeben, die haben ich habe hunderte von Diskussionen darüber geführt, nach Lesungen oder die kamen dann zu mir und sagten, Englisch, ich habe ihnen gerade zugehört, sie schreiben ja Bücher über den Papst, ich finde das auch alles ganz interessant, ich gehe auch gerne in die Kirche, ich glaube auch an Gott, ich kaufe auch ihre Bücher, weil sie ein christlicher Autor sind, aber ich muss ihnen jetzt mal sagen, ich zahle Kirchensteuer, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, ich verhalte mich ordentlich gegenüber meiner Frau und meinen Kindern, die gehen in eine christliche Schule, über mich redet dieser Papst nie.
Fühlten sich nicht abgeholt, okay.
Ich bin ein ganz normaler Katholik, ich spende, ich kümmere mich um alles, aber mich Aber für mich interessiert sich dieser Papst nie. Der redet die ganze Zeit über ertrinkende Muslime, dass wir sozusagen das Rückgrat der katholischen Kirche sind, weil wir gehen in diese Kirche, nicht die Muslime, über die der Papst ständig redet. Deswegen war dieser Bruch da. Mhm. Und es war auch klar, der Bruch ist nicht zu heilen, weil solange der Papst immer wieder das Gleiche sagte, ich werde in Länder reisen, die betroffen sind von Migrationsproblemen. Wir sind ja immer nur in sehr arme Länder geflogen. Also Mosambik, Madagaskar, also nicht nur nach Afrika, auch in Asien, in Myanmar, das waren ja immer Notsituationen. Und natürlich haben die Konservativen gesagt, der Papst muss nach Paris, nach London, der muss nach Lourdes, der muss nach Köln, der muss in die Zentren der katholischen Kirche. Was ist denn das für ein Papst überhaupt? Der vertritt ja gar nicht mehr die Kirche und meinetwegen soll er auch nicht, weil wir haben ja einen Papst, nämlich Josef Ratzinger. Und dann kam noch etwas dazu, was wir aus seiner Lebensgeschichte schon erzählt haben, seine akademische Bildung. Ein Papst, das wissen ganz viele nicht oder sie ignorieren das oder wollen es nicht, wissen wie auch immer. Ein Papst hat im Gegensatz, viele Menschen glauben, ein Papst ist sowas wie ein Präsident, sowas wie ein Bundeskanzler, der hat so einen ganz, ganz kleinen Staat, winzig kleinen Staat. Ist da das Staatsoberhaupt? Das stimmt auch alles. Aber was den Papst unterscheidet gegenüber Herrn Merz oder Herrn Trump, ist, er hat sozusagen die Deutungshoheit, die Lehrhoheit über die katholische Kirche. Das heißt, wenn Herr Merz sagen würde, alle Menschen stammen von Adam und Eva ab, würden alle Leute sagen, das geht den Bundeskanzler einfach nichts an. Oder wenn Herr Trump sagen würde, wir müssen Wein und Hostien verwandeln, das ist die Rettung, um ins Paradies zu kommen. Würde auch jeder sagen, das hat den amerikanischen Präsidenten nicht zu interessieren. Der soll Krieg oder Frieden führen, aber das ist nicht sein Ding. Der Papst ist aber der oberste Lehrer, was die katholische Lehre angeht. Was immer er auch sagt, stimmt. Also wenn der Papst sagt, was weiß ich, wir müssen, so wie jetzt gerade, gibt es ja dieses Problem, es ist in der katholischen Kirche ein Segen, Männer gleich oder Frauen gleichen Geschlechtes oder sagen wir es mal noch weiter, Menschen, die nicht heterosexuell sind, zu segnen, dann ist das im Sinne Gottes. Das ist sein Ding. Wenn er das entscheidet, ist das so. Wenn er sagt, das ist falsch, ist es falsch. Ja. So, und jetzt sagten die Gegner, Ratzinger, Theologieprofessor, ganz kluger Mann, jede Menge Bücher geschrieben, jede Menge Kongresse besucht. Der hatte zwar praktisch überhaupt nichts auf der Pfanne, verstehst du? Der hatte aber intellektuell ganz oben. Das heißt, ein solcher Mann kann natürlich die Lehrhoheit des Papstes ausüben. Aber Franziskus, der hat noch nicht mal einen Doktortitel, hat sein Studium vergeigt, hat die ganze Zeit mit irgendwelchen armen Pennern im Slum in Argentinien rumgehangen. Bitte soll der die Lehrhoheit ausüben? Das macht doch gar keinen Sinn. Und wenn du bei Kardinälen warst, die den Papst Franziskus hassten, am Anfang waren die mal ganz freundlich und haben gesagt, schön, dass sie da sind, Herr Englisch. Dann kamen die vielen Ordensfrauen rein, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass die konservativen Jungs immer Ordensfrauen haben. Ja. Dann kriegst du so einen Kaffee angeboten, dann haben die Nonnen auch immer, das habe ich auch schon erzählt, bei deutschen Kardinälen war das dann so, die hatten immer so einen kleinen Deutschland in ihrer Wohnung, du kriegst also deutsche Waffeln, die da gebacken worden waren, mit Marmelade oder bekamst Nusskipferl, also wie das so in Deutschland.
Schwarzwälder Kirschtorte.
Genau. Wie das so in Deutschland ist. Und wenn man dann so ein bisschen sich warm gequatscht hatte, dann kam irgendwann der entscheidende Seitenhieb gegen Franziskus und der war, ach, wissen Sie ja Englisch, ich habe ja alles das, was Franziskus geschrieben hat, gelesen und ich habe nicht lange dafür gebraucht. Das bedeutete,
böse.
Dieser Schmalspur-Theologe, diese Pfeife, der Irre aus Argentinien, der nichts in der Birne hat, der soll jetzt die Lehrhoheit des Papstes haben und uns die Kirche erklären. Ja, das ist doch ein Witz. Wenn jetzt zu dem Zeitpunkt Josef Ratzinger schon tot gewesen wäre, hätte man sagen können, tja, das ist der Lauf der Dinge. Aber dieser weiße Mann, der auch immer noch weiße Klamotten anzog und auch noch seine Enzykliken durchsetzte und sich in Streitfragen auch immer noch einmischte, der war ja noch da. Und dann hat Franziskus an einem Weihnachtstag, das werde ich nie vergessen, 2014, Das war eine der Sternstunden. Also wenn ich mal auf mein Sterbelager hinsinke und jemand wird zu mir sagen, was waren denn so die Momente, die Sie in Ihren 40 Jahren Vatikan nicht vergessen werden? Das war so ein Moment. 21. Dezember 2014. Mhm. Pflichtveranstaltung war papstlicher Empfang zum Weihnachtsgruß. Das ist die langweiligste Veranstaltung der Welt.
Nach also, dem Eucharist, ich kann es nicht mal aussprechen, Dingskongress.
Selbst ja. Der Eucharistische Kongress, Eucharistisch. Wo ein Bischof einen zweistündigen Vortrag darüber hält, dass er sagt, der Heilige Geist, der kommt auf uns herab. Ja. Und du dann sagst, ja, ich weiß, dass der Heilige Geist auf uns herabkommt. Weil die aber nichts Neues besprechen können, sagen die dann immer wieder alte Formeln. Aber egal, ja, also gut. Selbst also, der Eucharistische Kongress ist noch total der spannend.
Special Movie dagegen. Ja.
Gemessen an einem Weihnachtsgruß des Papstes. Weil was bitte, das kennst du doch selbst von Weihnachtsfeiern, willst du denn Interessantes zu Weihnachten sagen?
Also, die Weihnachtsfeiern in unseren Redaktionen waren immer sehr, sehr großartig. Aber das hatte auch nichts mit Weihnachten zu tun. So ja, tollen Reisen und vielen Getränken, aber lassen wir das und viel Tanz.
Ja, genau, das, ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil ich weiß nicht, ob das bei euch da so züchtig zuging.
Aber erzähle ich dir mal unter vier Augen.
Ja. Also bei einer Weihnachtsfeier, also wenn der Papst kommt, dann sagt er immer das Gleiche. Er sagt, also ich freue mich, dass die Kurienmitglieder hier sind. Wir müssen jetzt feiern. Die Inkarnation Gottes. Das klingt so kompliziert. Inkarnation Gottes heißt schlicht und einfach, Gott ist Mensch geworden. Ja,
Fleischwerdung.
Genau, Fleischwerdung. Wir feiern also den Akt der Liebe. Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Dann sagt man sich, ich wünsche euch noch frohe Feiertage, Gottes Segen. Da gibt es noch ein paar Geschenke, selbstverständlich. Aber wenn du jetzt mal was sagen willst, was wichtig oder auch ein bisschen kontrovers ist, dann suchst du dir ja nicht die Weihnachtsfeier aus, sondern also... Wenn du jetzt was sagen willst, wo du sagst, also das ist jetzt wirklich ein bisschen heikel.
Dann würde ich mir Ostern, glaube ich, bei euch aussuchen, oder? Ostern ist doch mal ein großes Tamtam.
Ja, oder aber Ostern ist dann auch noch so ein festlicher Akt. Also ich würde wenn du jetzt mal etwas sagen willst, was wirklich konträr ist, so einen nicht belasteten, also nicht einen Feiertag nehmen. Ja, verstehst du? Am Feiertag sagt ja schon das Wort, feiert man.
Und okay, in der Kirche, was würdest du denn aussuchen dann? Welchen Tag?
Ja, also wenn ich mal richtig sauer wäre, würde ich glaube ich sagen, lass uns das Karfreitag machen. Das ist sowieso schon so trister und traurig.
Ja, und aber Gott, da jetzt Sohn die Aufmerksamkeit gestorben. Von Jesus abzulenken, weiß ich jetzt nicht.
Ja, denken wir nochmal drüber nach. Schwester Heike, das war Schwester ein sehr guter Heike. Einwurf. Ja, ja, hast recht. Recht. Also ich ziehe das zurück und du hast recht, Karfreitag geht es um Gott. Aber dass du ausgerechnet darauf kommst, das wundert mich jetzt schon.
Also, ja, kannst du mal sehen, du. Soweit hast du mich schon. Ich verteidige schon den Mann am Kreuz.
Genau,
so, also Karfreitag. Aber was war denn jetzt los auf deiner langweiligen Weihnachts?
Also, man darf an diesen Weihnachtsfeiern auch nicht teilnehmen natürlich, sondern du sitzt vor einem Fernseher im Pressesaal mit vielen Kollegen, die auch alle schon jetzt, also das Gespräch ist dann so, dass wir haben jetzt nicht solche Weihnachtsfeiern, wie ich sie mir bei euch vorstelle, wo ich leider nie eingeladen war, sondern man sitzt da so zusammen und sagt dann...
Hast du auch schon alle Geschenke?
Genau, auch noch nicht alle Geschenke. Was macht ihr über Weihnachten? Und gleichzeitig
Schwiegermuttern, ja.
Genau. Während man also untereinander ständig quatscht, flimmert dieses Bild des Papstes, der die Kurie besucht und seine Weihnachtsansprache hält, über den Schirm. Und das fängt immer gleich an. Ich freue mich, euch hier zu sehen. Wir feiern die Menschwerdung Gottes. Wir möchten nochmal daran erinnern, die Hingabe von Maria. Das habe ich schon x-mal gehört und du schläfst wirklich dabei ein. Und das ist das Einzige, worauf wir dann immer wetten. Weil die schlafen wirklich ein. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Das sind ja alles ältere Herren. Ja. Die kommen alle von einem, die stehen früh auf, die waren um 6 oder 7 in der Frühmesse. Die hatten danach.
Nachts war mal raus, ja.
Genau. Die hatten ein ausgiebiges Frühstück. Weihnachten darf man morgen ja nicht fasten. Und die kommen dann in diese völlig überheizten Räume, so kurz nach 11. Und die wissen, dass die Ansprache, die jetzt kommt, ist an Langeweile nicht zu übertreffen. Und spätestens, wenn der Papst zu meinem 4., 5. Satz ist, dann knacken die alle weg. Und wir wetten dann immer darauf. Es gibt jetzt einige Kandidaten, die sind immer als erstes eingeschlafen. Mhm. Wir haben dann immer gesagt, pass mal auf, Kardinal so und so, der schläft jetzt gleich ein. Einige von denen schnarchen auch ziemlich laut. Deswegen gehen die mit den Mikrofonen immer ziemlich weit weg, weil die wissen das.
Ja, aber der fällt die nicht auch mal vorne über oder so? Das wäre immer meine Sorge, wenn ich irgendwo einpenne.
Also, nein, der knickt der Kopf so nach vorne.
Ach so, also okay. Die haben eine stabile Mitte, sodass die eigentlich schön dann auch sitzen
Das bleiben. Sind ja auch Riesensessel. Also das ist ja nicht nur warm. Die haben viel gefrühstückt, sind früh aufgestanden, die sitzen auch in diesen ultra bequemen Sesseln. Und dann kommt also die Ansprache, also meine Damen und Herren, Quatsch.
Also wo sind die Damen? Die Damen, die machen gerade die Spülmaschine an. Ja. Ja,
Entschuldigung, keine Damen. Also meine lieben Mitglieder der Kurie, Gott ist Mensch geworden. Und dann schalten wir alle schon immer ab und sagen, guck mal, der schläft jetzt gleich ein. Oder Mist, ich habe noch keine Weihnachtsgeschenke, fährst du über Weihnachten Skifahren? Und dann passierte etwas, das hätten wir uns niemals, auch noch nicht mal in unseren kühnsten Wünschen vorstellen können. Franziskus rastete total aus.
Ah.
Die fingen gerade an einzunicken oder waren schon eingenickt. Und dann sagte der, was euch angeht, stehen wir von Menschen, die haben doch ein christliches Alzheimer. Die haben Jesus Christus längst vergessen. Die haben überhaupt keine Beziehung mehr. Die ersten glaubten, ihren Ohren nicht zu trauen. Also die wachten gerade so auf und dachten, sehr Mist, großartig. Ich hatte gerade einen Albtraum, da hat ein Papst gesagt, ich habe christliches Alzheimer.
Allein für den Begriff feiere ich ihn schon.
Und dann ging das immer weiter. Ihr seid karrieresüchtig, ihr geht über Leichen. Boah. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Der bürstete die ab auf eine Art und Weise. Also wenn ich so übel jemals über meine Mitarbeiter gesprochen hätte, dann hätten die reihenweise mich bei der Gewerkschaft angezeigt.
Aber die habt ihr ja nicht, das ist ja das Gute. Und die haben ja auch keine anderen Jobmöglichkeiten, die müssen ja bleiben in dem Verein.
Und das Unglaubliche ist, seine Aufzählung der 15 Krankheiten der Kurie, das nahm überhaupt kein Ende. Selbstverliebt, ihr geht über Leichen, ihr denkt nur an eure Karriere, ihr seid geschwätzig, ihr habt überhaupt keine Lust, euch mal weiterzubilden, ihr seid in einer mentalen Erstarrung, ihr denkt nur ans Geld, das hört überhaupt nicht mehr auf.
Super.
Ihr haut euch gegenseitig in die Pfanne. In diesem Raum, nachdem alle aufgewacht waren, herrschte ein eisiges Schweigen. Wir glotzten uns an, wir waren ja, wie gesagt, haben das hier nur im Fernsehen gesehen und dachten, das ist eine Sensation. Und das war das Einzige, was von diesem Augenblick an vollkommen klar war, das war eine Sensation.
Und eine Kriegserklärung.
Genau, es war eine Kriegserklärung. Ich bin in diesen Zeiten der bewaffneten Konflikte auf der Welt immer vorsichtig mit dem Begriff Krieg.
Ja, aber hast du recht, ist doof, ja. Verstehe ich, aber zumindest
es war eine Affront, Kampfansage. Es war mehr als eine Affront. Es war eine Kampfansage und es war auch, weißt du, wir haben uns alle in dem Augenblick das Gleiche gefragt. Wir haben gesagt, nach diesem Tag, wie soll er mit denen weitermachen? Weil er hat jetzt ja nicht, weißt du, es passiert, dass Päpste einen runtermachen. Ich war mal bei einem Gespräch dabei, das ist schon sehr lange her. Johannes Paul II. Hat einen sehr dicken amerikanischen Kardinal empfangen. Und er kam also rein und sagte das, was so ein Kardinal so sagt. Heiliger Vater, wir machen uns Sorgen um unsere Schafe, also unsere Gläubigen.
Ist schon klar.
Und die kommen nicht in die Kirche, die gehen nicht beichten. Und dann sagte Johannes Paul II. Auf einmal, wieso sind Sie denn so fett?
Weil ich Amerikaner bin.
Und dann sagt der Amerikaner, aber was meinen Sie denn? Und dann sagt er, bewegen Sie sich endlich mal. Also Sie sind doch ein Vorbild. Treiben Sie Sport. Ich gehe Skifahren. Ich gehe wandern. Jetzt machen Sie mal endlich was. Radfahren, schwimmen. Aber Sie können doch nicht so rumlaufen. Also ich will damit sagen, dass ein Papst einen Kardinal niederbürstet. Passiert. Ist selten, aber passiert. Aber dass einer alle in der Regierung platt macht. Das war noch nie passiert. Und ab dem Zeitpunkt war auch klar, der Widerstand gegen diesen Papst war ab diesem Tag vorhergesehen. Es gab überhaupt keinen Zweifel mehr daran, dass sich die Kurie jetzt spalten wird, dass es eine große Mannschaft geben wird. Und die spannendste Frage, und die hast du ja vorhin schon gestellt, aber die habe ich beantworte ich erst nächste Woche. Die spannendste Frage war, wie organisieren die sich jetzt?
Ja.
Wir haben uns immer gedacht, okay, die sind alle sauer, die sind alle beleidigt. Der hat die ein Jahr lang echt schon mit seiner Lebensführung angegriffen, aber jetzt hat er sie offen beleidigt, ganz offen. Und zwar so beleidigend, also ich würde auch zu einem älteren Herrn nicht wirklich sagen, du leidest ja unter christlichem Alzheimer. Das war echt beleidigend.
Selbst wenn du es denken würdest,
Deswegen haben wir gedacht, Was passiert jetzt? Ziehen die sich alle jetzt in ihr Schneckenhaus zurück und sind beleidigt? Oder aber planen die jetzt den Sturz?
Ja.
Werden die sich jetzt zusammenraufen und sagen, der muss weg? Und das war die spannende Frage damals. Und was dann passiert, darüber reden wir nächste Woche.
Ja, und ich kann nur sagen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ich habe ja ganz viele Themen am Anfang angekündigt. Und liebe Angelika, mit deinen Fragen hier, ich habe genau Frage 1 von 4 Fragen, nee, von 5 Fragen untergebracht. Und ich hatte noch ganz viele andere Hörerinnen und Hörer Fragen. Aber es war trotzdem wieder so spannend. Also wir haben wieder nichts geschafft, aber wir müssen einfach weitermachen. Wir müssen dann Franziskus die Vierte machen wir dann nächstes Mal.
Ganz genau. Und ich freue mich schon drauf.
Ja, und ich freue mich auch total. Und ich versuche weiter. Also eine Frage kriege ich bestimmt unter nächstes Mal. Seht es mir nach.
Ganz bestimmt. Ach, das schaffen wir.
Ach, ich freue mich so. Und gibt es jetzt nicht auch noch eine Enzyklika bald von Papst Leo? Kommt da nicht was?
Ja, die steht kurz bevor. Und wir müssen nächstes Mal auch noch über einen Fall sprechen. Den müssen wir jetzt zumindest noch mal ganz kurz anreißen.
Ja, habt ihr angekündigt, ne?
Ja, müssen wir wirklich noch mal machen, sonst ist es wirklich fies.
Ja.
Es gibt einen relativ schweren Simonie-Verdacht.
Ja, erklär mal Simonie.
Also Simonie ist folgendes. Es hat einen, in der Bibel, im Evangelium, in der Apostelgeschichte gibt es einen Mann, der heißt Simon, ein Zauberer, der kommt zu Petrus und sagt, pass mal auf, also dein Chef kann ganz viele Tricks, unter anderem kann er den Heiligen Geist auf die Leute schicken, ich gebe dir Geld und du erzählst mir, wie das geht. Und Petrus sagt immer, spinnst du? Das ist kein Zauberer, dessen Tricks man verkaufen kann, also so geht's nicht. Und dieser Simon prägt diesen Begriff für den Verkauf von geistlichen Ämtern, geistlichen Leistungen. Immer das, wenn du etwas kaufen willst, was eigentlich mit Gott und dem lieben Gott zu tun hat. Also Ämter, Sakramente, all das hat damit zu tun. Mhm. So. Und jetzt haben wir Informationen bekommen von einem betroffenen Deutschen. Der hat ein Treffen, eine Audienz mit einem relativ wichtigen Kardinal im Vatikan haben wollen und hat als Antwort bekommen, er will dafür Geld. Also viel Geld.
Wie viel Geld?
Also wir reden da über zwischen 1.000, also mehrere 1.000 Euro.
Mhm.
Wir reden über mehrere 1.000 Euro. Und dieses Treffen kam nicht zustande. Ich habe dann mit ihm Kontakt gehabt und habe zu ihm gesagt, also allein die Tatsache, dass jemand im Vatikan Geld verlangt für ein Treffen, das ist kriminell.
Also nur fürs Treffen, also nicht für irgendwie, ich brauche da mal ein neues Amt und ich brauche mal irgendwie einen neuen Teppich.
Nur für das Treffen. Und der Simonie-Verdacht ist natürlich, dass wenn du den Segen des Kardinals erbittest und musst dafür bezahlen, dann wäre das Simonie.
Ja, ach so, der wollte auch einen Segen, oder? So ein Treffen automatisch immer ein Segen.
Das wissen wir nicht genau. So ein Treffen ist eigentlich immer ein Segen,
weil, okay,
wenn du bei so einem Kardinal bist. Jetzt hat sich herausgestellt, dieses Treffen kam nicht zustande und es gibt komischerweise den Verdacht, dass das häufiger im Vatikan passiert ist, also dass Leute Geld verlangt haben für Treffen. Damit beschäftigt sich jetzt das Staatssekretariat mittlerweile, auch mit diesem Fall, weil das eventuell auch ein Fall für die Polizei sein wird, weil es den Verdacht gibt, dass es wirklich betrügerische Aktivitäten gibt. Ich habe einmal mit einem Betrugsfall zu tun gehabt, damit hatte der Vatikan überhaupt nichts zu tun. Das waren Leute, die im Internet sich als Papst ausgegeben haben. Die haben Leute angeschrieben, dann hat eine sehr gute Anwältin, aus deiner Gegend übrigens, die hat sich darum gekümmert und hat also aufgedeckt, dass es eine Gruppe war von Leuten, die haben also Fake-Informationen mit Bitten um Spenden geschickt, haben gesagt, ich bin Papst Leo, das ist meine Internetadresse, das ist mein Instagram-Account, das ist mein Konto, also um der Welt zu helfen, müsst ihr bitte spenden. Das ist aufgeflogen. Und in diesem Fall, den es jetzt gibt, ist das aber strittig. Weil es einfach sein kann, dass es tatsächlich Kardinäle sind, die tatsächlich Geldforderungen gestellt haben. Und das wäre jetzt wirklich ein Fall für die Justiz. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wie dieser Fall weitergeht. Wir werden euch aber auf dem Laufenden halten, weil wir sind selbst in der Recherche daran beteiligt und gucken mal, was dabei rauskommt.
Und ganz kurz aktuell kümmern sich aber Leute vom Vatikan um den Fall. Das ist noch nicht nach draußen. Okay, das ist ja auch immer so die Frage, wie sinnvoll sowas ist.
Nein. Also es gibt die Vorbereitung einer Strafanzeige der Staatsanwaltschaft. Das ist keine reine, mittlerweile ist das keine kircheninterne Geschichte mehr.
Okay, das wollte ich wissen.
Sondern die Betroffenen haben gesagt, hört mal zu, Jungs, das hier ist Betrug. möglicherweise. Und dann möchten wir, dass nicht mehr der Vatikan die Möglichkeit zu sagen, war alles nicht so gemeint, sondern dass sich tatsächlich Institutionen damit beschäftigen. Und deswegen bin ich mal wirklich gespannt. Oh, aber macht euch keine Sorgen, wir bleiben da am Ball. Wir werden nächste Woche auch darüber berichten, wie das da ausgegangen ist. Ja, also um es nochmal kurz, um es nochmal ganz kurz zu sagen, damit es jeder versteht. Also der Verdacht, der im Raum steht, ist, dass Deutsche, die Treffen haben wollten mit wichtigen Kardinälen im Vatikan, aufgefordert wurden, hohe Geldbeträge, also handelt sich um mehrere tausend Euro, zu zahlen, um diese Treffen zu bekommen. Dieses Geld ist, weil diese Treffen nicht zustande kamen, verschwunden, ist nicht zurückerstattet worden. Und jetzt ist es ein Fall für die Justiz. Und der Verdacht, der besteht, der nach den Recherchen von Vatikangeflüster besteht, ist, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass das häufiger vorgekommen ist. Und wir werden weiter darüber berichten.
Und ich kann ja nur alle bitten, die sowas möglicherweise selbst erlebt haben, sich bei uns zu melden. Weil wer weiß, vielleicht ist unter unseren Hörerinnen und Hörern ja auch jemand dabei.
Ja, genau. Ich wollte auch noch mal etwas sagen. Wir hatten Zuschriften von Damen und Herren, die der Meinung sind, dass sie Betroffene sind, was sexuellen Missbrauch angeht. Oh. Wir melden uns bei jedem von euch zurück. Das dauert manchmal eine Weile, weil wir das versuchen vorzusortieren und versuchen zu bearbeiten. Aber wir melden euch bei jedem Einzelnen.
Ja, unbedingt. Gut. Du. Puh, ja, wir haben viel zu tun. Ich merke das schon.
Ja, ich auch.
Du räumst die Kirche auf.
Ja, du auch, meine Liebe.
Ich gucke zu und wundere mich.
Ich hoffe, dass wir uns jetzt irgendwann mal wieder treffen, denn wir müssen unsere Reise endlich mal ein bisschen vorankommen.
Ja, ich finde auch, richtig.
Ja, meine Sehnsucht nach dir wird immer größer, lieber Heike.
Das ist ja so schön. Ja, wir haben uns ja so viel gesehen. Wir hatten uns ja auch in Bremen gesehen noch und da haben wir ja auch noch Aufnahmen von der coolen Pastorin. Das müssen wir auch noch unterbringen. Wenn wir so weitermachen, müssen wir jeden Tag wieder senden, so wie damals beim Konklave. Ja, zu viel Themen, ich werde verrückt.
Aber die Pastorin bringen wir unter, ganz
die bestimmt. Bringen wir unter, Nina hieß sie.
Nina, genau, meine Liebe.
Du, jetzt erstmal bis nächste Woche, wir haben schon wieder überzogen und ich freue mich auf dich.
Ich mich auch.
Bis dahin, tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion, das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch. Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.